D-Radio Wissen. Update.
Vor diesem Hintergrund habe ich dann heute im Senat bekannt gegeben, erstens, dass ich für eine erneute Kandidatur für das Amt des Regierenden Bürgermeisters für die nächste Legislaturperiode nicht zur Verfügung stehe und zweitens, dass ich mein Amt zum 11. Dezember zur Verfügung stelle.
Berlins regierender Bürgermeister Klaus Wowereit will nicht mehr. Er hat heute bei einer Pressekonferenz angekündigt, zum 11. Dezember dieses Jahres aufzuhören. Freiwillig, wie er sagt. Der angekündigte Rückzug ist unser Top-Thema im Update von D-Radio Wissen, heute mit Franziska Zecher.
Update.
Ist auch schon ganz schön lang da. Brauchen wir mal einen neuen Mann mit neuen Ideen.
Nach dem ganzen Flughafendesaster und überhaupt, der ist schon viel zu lange da.
Ich glaube, er hat zu Berlin gepasst, aber es ist auch an der Zeit zu gehen.
Schön, lange drauf gewartet.
Bei diesen auf der Straße befragten Berlinern kommt der geplante Rückzug von Wowereit gut an. Seine Popularität ist immer weiter gesunken. Wie er auf der Pressekonferenz erklärt, wurde auch in seiner eigenen Partei zuletzt über seine Zukunft spekuliert.
Ich bin der Auffassung, dass 2 Jahre vor Ablauf der Legislaturperiode dies eine Diskussion ist, die wenig Nutzen für meine Partei bringt, aber dafür viel Schaden für eine effektive Regierungsarbeit.
Im Juni 2001 wurde der heute 60-Jährige zum ersten Mal zum regierenden Bürgermeister gewählt. Die 13 Jahre im Amt beschreibt er als sehr schöne Aufgabe, die er bis zum Schluss mit Leidenschaft ausfüllen will. Gleichzeitig nennt er das Amt aber auch eine der größten Herausforderungen der deutschen Politik und ist dann auch schnell bei seiner größten Baustelle, dem Hauptstadtflughafen. Seinen Posten als Aufsichtsratsvorsitzender dort will er ebenfalls niederlegen.
Eine der größten Niederlagen natürlich ist in der Tat die nicht zeitgerechte Eröffnung des BER. Dies ist eine herbe Niederlage gewesen und ist sie bis heute.
Doch was gibt es über Klaus Wowereit außer BER noch zu sagen? Unsere Korrespondentin Ute Schumacher mit einem Porträt.
Es war dieser eine Satz, der Klaus Wowereit deutschlandweit bekannt gemacht hat.
Ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen.
Das war im Sommer 2001. Klaus Wowereit war bis dahin noch ein weithin Unbekannter, auch in Berlin. 2001 dann hatte die Berliner SPD es auch ihm zu verdanken, dass in der öffentlichen Wahrnehmung die CDU im Grunde allein für den Berliner Bankenskandal verantwortlich gemacht wurde, obwohl die CDU zusammen mit den Sozialdemokraten regiert hatte. Und Wowereit gelang es, den Willen zur Veränderung zu verkörpern. Seine spezielle Mischung aus Ironie, brutaler Ehrlichkeit und Bürgernähe kam an. Auch wenn er als Sozialdemokrat wahrlich unpopuläre Entscheidungen fällte. Im öffentlichen Dienst wurden mit der Arbeitszeit auch die Gehälter gekürzt, die Kita-Gebühren wurden erhöht, die Anschlussförderung im sozialen Wohnungsbau gestrichen. Die Einschnitte brachten Berlin dazu, Stück für Stück seinen Schuldenberg abzubauen und inzwischen mit dem Geld auszukommen, das es hat. Die Einschnitte strapazierten Wowereits Image als Parteilinker, wenn auch pragmatischer Linker, sehr. Derlei Stempel waren Wowereit so lange egal, wie sie ihm nicht schadeten. Einer schadete ihm, der des unernsten Partybären. Nach einigen öffentlichen Ausrutschern verordnete sich Wowereit deshalb eine Ernsthaftigkeitskur. Schließlich hatte er durchaus bundespolitische Ambitionen. Die Chancen dafür schwanden allerdings mit jeder Eröffnungsverschiebung für den neuen Berliner Flughafen BER.
Als aussichtsreicher Nachfolger für den Posten des regierenden Bürgermeisters gilt der Berliner SPD-Fraktionschef Saleh.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz sind die Reaktionen zum Rücktritt Klaus Wowereits gespalten. Die einen reagieren traurig, die anderen hämisch. Quink schreibt zum Beispiel auf Facebook, Wowereit will zum 11. Dezember zurücktreten. Was kommt am 12. Dezember über den Berliner Flughafen raus, was er schon weiß? Der Flughafen ist immer wieder Thema, etwa auch bei Miriam Holstein auf Twitter. Wowereit bezeichnet Flughafenpanne als herbe Niederlage, wünscht dem Projekt eine baldige Fertigstellung. Er hat den Humor also nicht verloren. Auch Doc Ulrich zählt auf Facebook eher zu denjenigen, die dem scheidenden Wowereit nicht hinterher trauern. Er postet: Endlich! 3 Ausrufezeichen. Nur noch eine Zumutung, dieser Bürgermeister hat in seiner gesamten Amtszeit nichts geleistet, außer auf Partys rumzuhängen und alles auszusitzen. Auch Martin Duyer gehört eher zu den zynischen Kommentatoren. Wowereit sagt, es sei stets schwierig, den richtigen Zeitpunkt für Abtritt zu finden. Er muss es wissen, schließlich hat er ihn verpasst. Apropos Zeitpunkt, Andreas Wollin wundert sich, Wowereit wirft hin, die französische Regierung wirft hin, der österreichische Vizekanzler wirft hin. Was ist denn los dieser Tage? Ein paar nette Kommentare gibt es aber auch, etwa von Jan-Erik Rippe. Respekt für Wovereit. In Berlin ist nicht alles Gold, was glänzt, und daraus hat er nie einen Hehl gemacht. Niemand hat die Stadt so geprägt. So ähnlich sieht es Stefan Lahr. Er hat mit seiner weltoffenen und antikonservativen Art dazu beigetragen, dass Berlin zu einer der Innenstädte weltweit geworden ist. Dafür meinen Respekt. Und Ronny Röger postet, bye bye Vovi, cool warst du ja schon, und nur Naivlinge glauben, dass es danach in der Hauptstadt besser wird. Und Vanilla Bee denkt auch schon an die Zukunft. Mein großes Beileid gilt heute schon dem Nachfolger Wovereit und Berlin. Viel Erfolg und Kraft schon mal. Und Valerian Schalli findet passende Schlussworte. Da der Herbst ja schon 2 Monate dauert, würde ich vorschlagen, dass wir das Jahr hiermit offiziell für beendet erklären.
Was sonst noch wichtig war?
Der Konflikt in der Ostukraine eskaliert immer weiter. Die ukrainische Armee und pro-russische Separatisten berichten von hunderten Toten innerhalb von 24 Stunden. Das ukrainische Militär hat 10 russische Soldaten gefangen genommen, die sich auf ukrainischem Staatsgebiet aufgehalten haben. Moskau hat die Festnahmen bestätigt, spricht aber von einer Grenzpatrouille, die aus Versehen auf ukrainisches Gebiet gelangt sei. Trotzdem haben sich Russlands Präsident Wladimir Putin und sein ukrainischer Amtskollege Petro Poroschenko heute im weißrussischen Minsk getroffen, um über den Konflikt zu sprechen. Diese 2 Ukrainer waren im Vorfeld eher skeptisch, was mögliche Ergebnisse angeht.
Ничего.
Nichts. Es wird sicher Ergebnisse geben, aber nicht die notwendigen. Wir hoffen auf eine baldige Lösung des Konflikts im Osten der Ukraine, aber diese Lösung kann nicht in Minsk gefunden werden, nicht mit diesen Leuten. Eine Entscheidung, die zum Ende des Krieges führen würde, erhoffe ich mir, aber ich glaube nicht daran, weil Putin verrückt ist.
Rausgekommen ist am Ende, dass beide Politiker den Konflikt friedlich lösen wollen. Moskau ist nach eigener Darstellung zu einem weiteren Dialog bereit. Es verlangt aber, dass die östlichen Regionen der Ukraine in die Gespräche mit einbezogen werden. Poroschenko forderte, dass keine Waffen mehr an die pro-russischen Aktivisten geliefert werden. In den Gaza-Konflikt kommt offenbar wieder Bewegung. Die radikal-islamische Hamas hat sich nach eigenen Angaben mit Israel auf eine dauerhafte Waffenruhe geeinigt. Einzelheiten sollen dazu noch heute bekannt gegeben werden. Unter anderem soll die Blockade des Gazastreifens gelockert werden. Lange Zeit hat US-Präsident Barack Obama es abgelehnt, sich allzu stark in den Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat einzumischen. Weil die aber immer stärker werden, hat er jetzt erlaubt, dass die USA Erkundungsflüge über Syrien fliegen. Dort kontrollieren die Islamisten weite Teile des Nordens und Osten des Landes. In Medienberichten heißt es, dass die USA den syrischen Luftraum überwachen wollen, um so Informationen über die Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat zu bekommen. Mit diesen Daten könnten dann direkte US-Luftangriffe in Syrien vorbereitet werden. Die syrische Regierung hat die USA aber schon gewarnt, solche Luftangriffe nicht ohne ihre Zustimmung zu fliegen. Das würde man als Aggression betrachten. Allerdings hat das Regime von Bashar al-Assad auch angeboten, beim Kampf gegen den Islamischen Staat zu helfen. Die USA wollen aber nicht mit dem Regime zusammenarbeiten. Sie haben immer wieder von Assad gefordert, zurückzutreten und ihn für den Bürgerkrieg in dem Land verantwortlich gemacht. Der Iran unterstützt die Kurden im Norden des Irak inzwischen mit Waffen, um gegen die IS vorzugehen. Die deutsche Politik streitet noch über solche Waffenlieferungen.
And the Emmy goes to Breaking Bad.
Großer Jubel bei den Machern von Breaking Bad. Die Serie ist bei der Emmy-Verleihung in Los Angeles zum 2. Mal in Folge als beste Dramaserie ausgezeichnet worden. Beste Comedy wurde zum 5. Mal in Folge Modern Family. Und auch für Jim Parsons, der Sheldon aus The Big Bang Theory, gab es dieses Jahr wieder einen Preis. Er nahm seinen 4. Emmy mit nach Hause als bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie. Ausgezeichnet wurde auch die britische Miniserie Sherlock. Der Emmy gilt als der wichtigste Fernsehpreis der Welt.
Was noch wichtig wird.
Wer betrügt, der fliegt.
Wer betrügt, der fliegt. Mit diesem markigen Spruch, hier von CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer im Januar geäußert, hat die CSU zum Jahreswechsel eine Debatte über Sozialmissbrauch von EU-Bürgern aus Osteuropa angezettelt. Ein Staatssekretärsausschuss wurde eingerichtet, der klären sollte, ob zusätzliche Maßnahmen nötig sind. Morgen will sich die Bundesregierung nun mit dem Abschlussbericht des Gremiums befassen.
Und sonst in der Welt?
Der Betreiber des Unglücksreaktors von Fukushima muss für den Selbstmord einer Japanerin bezahlen. Ein japanisches Gericht hat entschieden, dass die Firma TEPCO für den Tod der 58-Jährigen verantwortlich ist. Sie hatte in der Nähe des Reaktors gewohnt und musste nach der Tsunami-Katastrophe fliehen. 3 Monate später zündete sie sich wegen schwerer Depressionen selbst an. Ihr Mann hatte gegen TEPCO geklagt und jetzt Recht bekommen. Die Firma muss ihm umgerechnet fast 360.000 Euro Entschädigung zahlen. Vor einem internationalen Gericht im Kosovo hat ein Prozess wegen Völkermords begonnen. Während des Kriegs zwischen Serben und Kosovo-Albanern 1999 soll der damalige Serbenführer Oliver Ivanović Kriegsverbrechen und Morde begangen haben. Zum Auftakt des Prozesses plädierte er auf nicht schuldig. Auch 4 weitere Angeklagte bestreiten die Taten, die ihnen zur Last gelegt werden. Ivanović ist heute Kommunalpolitiker im serbischen Norden des Kosovo. In den letzten Jahren hatte er eine versöhnliche Haltung gegenüber den Albanern eingenommen und galt als gefragter Gesprächspartner. Es ist der erste Kriegsverbrecherprozess gegen einen hochrangigen Vertreter der serbischen Minderheit vor einem internationalen Gericht. Malaysia Airlines erlebt nach den 2 Flugzeugabstürzen dieses Jahr eine Welle von Kündigungen. Fast 200 Mitarbeiter haben die Fluggesellschaft verlassen. Vor allem nach dem Absturz über der Ukraine im Juli sei die Zahl der Kündigungen gestiegen, sagte ein Sprecher. Viele seien auf Druck ihrer Familien gegangen, einige hätten aber inzwischen auch Angst zu fliegen. Malaysia Airlines hat insgesamt knapp 20.000 Mitarbeiter. Die nicht gekündigt haben, müssen jetzt Überstunden schieben. Bei den 2 Flugzeugabstürzen kamen mehr als 500 Menschen ums Leben. Unter ihnen waren 27 Crewmitglieder. Seitdem steckt die ohnehin schon angeschlagene Fluggesellschaft in einer schweren Krise.
Wissensnachrichten.
Was die körperliche Entwicklung von uns Menschen angeht, gehören wir nicht gerade zu den Spitzenreitern. Es gibt keinen anderen bekannten Organismus auf der Erde, bei dem der Weg vom Säugling zur Geschlechtsreife ähnlich lang dauert. Das liegt angeblich daran, dass wir so unglaublich schlau sind, also an unserem Gehirn. Diese Theorie haben Wissenschaftler von der Northwestern University in Illinois jetzt mit neuen Daten unterfüttert. Jakob Müller aus den Wissensnachrichten, worum geht's konkret?
Im Großen und Ganzen geht es um den Energiehaushalt von Kindern während deren Entwicklung. Also kurz, Kinder verbrauchen beim Wachstum eine Menge Energie in Form von Glukose, aber eben auch für die Ausbildung des Gehirns. Und das führt dann im Alter von 4 bis 5 Jahren dazu, dass das Wachstum kurzzeitig fast vollständig zum Erliegen kommt.
Warum? Weil alle Energie ins Hirn fließt?
Und in die Sachen, die Kinder sonst so machen, spielen, toben, raufen, kreischen etc. Aber die Forscher haben festgestellt, 43% des gesamten Energiebedarfs wird in diesem Alter für die Entwicklung von Synapsen verwendet. Das ist das Doppelte von dem, was unser erwachsenes Gehirn an Energie verbraucht. Bei Kindern wird die Glukose nämlich nicht nur in Energie umgewandelt, sondern auch beim Synapsenbau gebraucht. Und da dann nicht mehr so viel übrig bleibt, kommt es eben zum Wachstumsstillstand.
Das heißt dann aber im Umkehrschluss, gebt Kindern Zucker, damit sie sich gut entwickeln?
Liebe Kinder, das stimmt leider nicht. Denn die Glukose kommt nicht nur aus dem Zucker, der Körper kann sie auch aus anderen Nährstoffen herstellen, wie zum Beispiel Fette oder Eiweiße.
Weiter geht's mit einem anderen Thema. Cybermotten sind bestimmt kein Kinderspielzeug, aber auch noch ein wenig Zukunftsgespinst. Denn Forscher in den USA arbeiten daran, Motten zu manipulieren und sie als Mini-Drohnen einzusetzen. Jakob, wie weit sind die da inzwischen, die Wissenschaftler?
Die Wissenschaftler haben es jetzt geschafft, in lebendige Motten Elektroden zu implantieren, anhand derer sie die Flugbewegung der Muskeln überwachen können. Spannend ist, dass die Elektroden schon in die Puppen implantiert werden, um später bei ausgewachsenen Motten im Flug die Daten zu bekommen oder zu liefern, die die Forscher brauchen. Ziel der Forscher ist es später mal, die Motten mit Elektroden auszustatten, mit denen man die Insekten auch steuern könnte. Zusätzlich stellen sich die Forscher vor, dass man sie dann mit Minikameras oder anderen Sensoren ausrüsten könnte. Warum? Ganz einfach, damit man sie als Aufklärungsdrohnen zum Beispiel in Katastrophengebiete schicken kann, die schwer zugänglich sind. Eine militärische Nutzung solcher Cybermotten ist aber auch nicht auszuschließen. Schließlich wird die Forschung dazu vom US-Verteidigungsministerium finanziert.
Von der Cybermotte kommen wir zum Straßenverkehr und zu grünen Wellen. Forscher haben sich in drahtlos vernetzte Ampeln gehackt. Was war da los?
In Michigan haben Wissenschaftler getestet, wie schwer es ist, sich selbst eine grüne Welle zu programmieren. Und das Ergebnis war, es ist erstaunlich leicht. Alles, was man braucht, braucht es einen Rechner mit einem Funksender, der auf der gleichen Frequenz funkt wie die Ampel. Die Netzwerke der Ampel waren oft unverschlüsselt und die Zugangsdaten dazu gab es im Netz. Mit der Aktion wollten die Forscher auf Lücken in der Sicherheit hinweisen. Die Behörden waren übrigens eingeweiht.
Jakob Müller war das aus den Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Im Süden und der Mitte bleibt es auch am Abend und in der Nacht ungemütlich mit Regen. Im Norden ist es dagegen aufgelockert und es bleibt trocken. Morgen wird das Wetter etwas besser. Im Süden zieht der Regen langsam ab. Im Norden und der Mitte ist es trocken und es kommt sogar die Sonne raus. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 24 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.